Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum, heute mit dem Thema Sachenrecht 1. Es wird heute um Eigentumsvorbehalt gehen und die Übereignungstatbestände anhand von zwei kleinen, kompakten Fällen. Noah, freut mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du bist wie immer motiviert und gut drauf und freust dich darauf, mit mir heute wieder ein paar Fälle zu besprechen.
Also ich bin sehr motiviert. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Ich kriege gerade schon so Heimatgefühle. Ich hatte schon ein bisschen Heimweh, sage ich mal. Ja, kurzer Verweis vielleicht noch auf Judicum Premium, effektive Wiederholungseinheiten für alle, die, sage ich mal, einen Überblick haben wollen über die wichtigsten Grundlagen. Schaut da gerne vorbei. Link ist in der Beschreibung. Simon, bitte trage mir den Sachverhalt vor.
Sehr, sehr gerne. Darauf habe ich mich ja vorbereitet. Also, kommen wir zum Sachverhalt. Am 1. August 2023, die Daten sind jetzt hier im Sachverhalt tatsächlich mal wichtig, deswegen gerne merken. Am 1. August 2023 verkauft und übergibt der V, also der Verkäufer, dem K, dem Käufer, seine PlayStation 5. Inhalt des zugrunde liegenden Kaufvertrags ist neben den Vertragsparteien, dem Kaufgegenstand und dem Kaufpreis in Höhe von 500 Euro eine vom rechtskundigen V vorgeschlagene Klausel, wonach das Eigentum bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung bei V verbleibt. K ist nämlich zurzeit knapp bei Kasse, weshalb er das Geld erstmal von verschiedenen Konten ziehen muss. Die beiden vereinbaren also, dass K den Kaufpreis am 1. September 2023, das heißt einen Monat später, zahlen muss. Am 10. August 2023, also ein paar Tage später, merkt V dann, dass er doch ungeduldiger ist als erwartet. Er sucht sich deshalb den zahlungskräftigen Bekannten B, der ihm die PS5 ebenfalls für 500 Euro abkauft, diesmal aber mit Zahlung direkt vor Ort. Das Geld nimmt der V mit den Worten, so, jetzt gehört sie dir, entgegen und verweist den B an den K. Er tritt dem B schriftlich alle ihm gegenüber dem K zustehenden Ansprüche auf Herausgabe der PS5 ab. B geht zufrieden nach Hause. Er hat gerade einen guten Deal gemacht und fährt jetzt erstmal 3 Wochen in den Urlaub. Als er am 1. September 2023 zurückkommt, will B erstmal in Ruhe ankommen und sich um die PS5 am nächsten Tag kümmern. In der Zwischenzeit hat K jedoch das Geld zusammenbekommen und dem V die 500 Euro per Sofortüberweisung am 1. September 2023 überwiesen. Einen Tag später fährt B dann zum K nach Hause und verlangt die PS5 heraus. Jetzt ist die Fallfrage. Hat B gegen K einen Anspruch auf Herausgabe der PS5 an diesem 2. September 2023? Und nachdem wir diese Fallfrage besprochen haben, machen wir noch eine kleine Abwandlung. Hat B gegen K einen Anspruch auf Herausgabe der PS5, wenn er sie noch vor seinem Urlaub, also am 10. August 2023, von K verlangt? Jetzt aber erstmal zum Grundfall. Noah, was würdest du sagen? Woraus kann sich hier der Anspruch ergeben?
Ich würde tatsächlich nochmal kurz fragen, wer ist jetzt nochmal der B und wer ist nochmal der K für alle?
Ja, sehr gerne. Vielleicht auch nochmal zum V. Also V ist ja der ursprüngliche Verkäufer der PS5. Der hat dem K, dem Käufer, diese PS5 verkauft und hat sie ihm auch übergeben. Hat aber gesagt, in einem Monat bitte am 1. September zahlst du mir den Kaufpreis. Bis dahin haben wir einen Eigentumsvorbehalt im Kaufvertrag vereinbart. Der B ist jetzt einfach nur ein Bekannter von dem V. Und dieser B hat dem V das Geld direkt gegeben, hat gesagt, ich kaufe dir die PS5 einfach direkt ab. Und der V hat dann gesagt, gut, dann gehst du bitte einfach zum K und holst dir da die PS5 ab, der hat die gerade. Das ist sozusagen die Konstellation.
Okay, ja, zum Grundfall, also welche Ansprüche hat, oder beziehungsweise hat B gegen K einen Anspruch auf Herausgabe der PS5? Da würde ich ganz klassisch vorgehen, erstmal sagen oder fragen, wie das mit der Anspruchsreihenfolge hier aussieht, welche Ansprüche in Betracht kommen. Also im Zivilrecht gibt es ja immer die Prüfungsreihenfolge, also vertragliche, quasi-vertragliche, dingliche, deliktische und bereicherungsrechtliche Ansprüche in der Reihenfolge. Wir haben ja immer den Merksatz, viel Quatsch schreibt der Bearbeiter. Und hier ist es ja zu keiner vertraglichen oder vertragsähnlichen Beziehung zwischen B und K gekommen, sodass wir direkt mit dinglichen Ansprüchen beginnen können, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, und was ist da so der klassische Anspruch, den man prüfen sollte?
Ganz klassisch würde ich den Paragraphen 985 BGB erstmal in Betracht ziehen.
Genau, also der Grundgedanke dieser Prüfung ist, dass B Eigentümer der PS5 geworden sein könnte und damit als Eigentümer gegen den Besitzer K einen Anspruch auf Herausgabe hat, wenn dieser wiederum kein Recht zum Besitz innehält. und dass B erstmal unmittelbarer Besitzer am 1. September, beziehungsweise am 2. September 2023 nach 854 BGB ist, kann man hier, denke ich, problemlos voranstellen. In einen Anspruch aus 985 lässt sich dann bei der Frage nach dem Eigentum die Eigentumsprüfung wunderbar einbauen. Nur, was ist denn jetzt erstmal das Grundprinzip der Prüfung der Eigentumslage?
Man muss da ja immer chronologisch vorgehen, also zunächst ermitteln, wer ursprünglich Eigentümer der Sache war und dann Schritt für Schritt jede potenzielle Eigentumsübertragung prüfen.
Genau, und wer war denn jetzt hier erstmal ursprünglich Eigentümer der PS5?
Also ursprünglich sagt ja der Sachverhalt zu Beginn, dass V jedenfalls bis zum 1.8.2023 Eigentümer der PS5 war, also war er ursprünglicher Eigentümer.
Genau, und du sagst es schon richtig, jedenfalls bis zum 1. August 2023. V könnte nämlich an dem Tag sein Eigentum an den K durch Übereignung gemäß § 929 Satz 1 BGB verloren haben, indem er ihm die PS5 gab. Und Noah, wir werden heute ein paar Normen haben und ich bitte dich, diese Normen ab und zu vielleicht mal vorzulesen. Das macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher, weil gerade im Sachenrecht gibt es natürlich eine Vielzahl an Normen, an die man denken muss. Und wir fangen jetzt erst hier erstmal mit der Grundnorm sozusagen an, und zwar dem Paragraphen 929 Satz 1 BGB, dem Übereignungstatbestand. Kannst du den gerade mal vorlesen, bitte?
Sehr, sehr gerne. Also back to the roots machen wir eigentlich immer so, dass einer immer
genau
vorliest. Also in Satz 1 steht, zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll.
Genau. Das heißt, grundsätzlich ist für die Eigentumslage ausschließlich eine dingliche Einigung relevant. Das ist ja hier auch das zugrunde liegende Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Jetzt wird hier im vorliegenden Fall ausnahmsweise mal der Kaufvertrag bezüglich der Übereignung in gewisser Form erheblich, denn wir haben noch einen anderen Paragraphen, und zwar den Paragraphen 449 Absatz 1 BGB, der vorsieht, dass hier von einer Bedingung im Sinne des Paragraphen 158 Absatz 1 BGB auszugehen ist. Was das bedeutet, das klären wir gleich, aber Noah, kannst du bitte die beiden Paragraphen erstmal vorlesen?
In Paragraph 449 Absatz 1 BGB steht: Hat sich der Verkäufer einer beweglichen Sache das Eigentum bis zur Zahlung des Kaufpreises vorbehalten, so ist im Zweifel anzunehmen, dass das Eigentum unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des Kaufpreises übertragen wird, in Klammern Eigentumsvorbehalt. Und in § 158 Absatz 1 BGB steht, wird ein Rechtsgeschäft unter einer aufschiebenden Bedingung vorgenommen, so tritt die von der Bedingung abhängig gemachte Wirkung mit dem Eintritt der Bedingung ein.
Genau. Und zugrunde liegend haben V und K sich ja grundsätzlich geeinigt, haben den Eigentumsübergang aber von einer solchen Bedingung, also der Kaufpreiszahlung, abhängig gemacht, die am 1. August 2023 so noch nicht eingetreten war. Und damit verbleibt das Eigentum zunächst bei V, weil V und K eben diesen Eigentumsvorbehalt ausgemacht haben. Das heißt, am 1. August bleibt die Eigentumslage so, wie sie ist. Jetzt könnte aber B am 10. August 2023 von V das Eigentum gemäß Paragraphen 929 Satz 1 und 931 BGB erworben haben. Mit den Worten, jetzt gehört sie dir, hat V an dem Tag ziemlich klar gemacht, dass er die PS5 grundsätzlich übereignen will. V und B haben sich also eigentlich wirksam geeinigt. Jedoch wurde die PS5 noch nicht übergeben. Der relevante Paragraph für diesen Fall ist dieser 931 BGB, den ich eben schon vorgelesen habe. Noah, kannst du den gerade mal kurz vorlesen, bitte?
Ist ein Dritter im Besitz der Sache, so kann die Übergabe dadurch ersetzt werden, dass der Eigentümer dem Erwerber den Anspruch auf Herausgabe der Sache abtritt.
Genau. Voraussetzung ist also, dass V gegen K einen Herausgabeanspruch hat und diesen auch wirksam an B abgetreten hat. Jetzt könnte man sich überlegen, dass die Kaufpreiszahlung von K am 10. August ja noch gar nicht fällig war. Denn die haben ja ausgemacht, dass der erst am 1. September zahlen muss. Also besteht ja noch gar kein Herausgabeanspruch von V gegen K. Bei Paragraph 931 BGB reichen aber auch künftige Herausgabeansprüche aus, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fällig sind. Insofern ist es ausreichend, dass V gegen K einen denkbaren Herausgabeanspruch aus Paragraph 346 Absatz 1 BGB hat, wenn er vom Kaufvertrag wegen Zahlungsverzugs von K in Zukunft gemäß Paragraphen 449 Absatz 2, 323 1 und 346 1 BGB zurücktreten würde. Diesen künftigen Herausgabeanspruch hat V wirksam an B abgetreten, sodass das Übergabesurrogat von § 931 BGB gewahrt ist.
Also quasi das Übergabesurrogat ist ja immer der Ersatztatbestand der Übergabe, ne?
Genau. Und jetzt auch nochmal ganz kurz vielleicht zur Verdeutlichung, zur Erklärung. Man kann gemäß § 449 Absatz 2 BGB nur dann eine Eigentumsvorbehaltssache herausverlangen, also der ursprüngliche Verkäufer, wenn man vom Vertrag zurücktritt. Und das ist natürlich nur dann möglich, wenn der Käufer im Zahlungsverzug ist. Das bedeutet, wir haben einen möglichen Herausgabeanspruch in einer hypothetischen Zukunft, wenn der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten sollte. Das klingt alles ein bisschen komisch, ist aber tatsächlich eigentlich ein ziemlicher Klassiker an dieser Stelle. Das wird auch sehr häufig geprüft und da muss man auch gar nicht groß rumdiskutieren. Das ist eine ziemlich allgemeine Meinung, dass hier auch ein künftiger Herausgabeanspruch wirksam ist. Die weitere Voraussetzung für § 931 ist im Übrigen, dass das Einigsein bis zur Übergabe bestehen bleibt. Hier sind keine gegenteiligen Anhaltspunkte ersichtlich. Schließlich war V auch verfügungsberechtigt. Er hatte zwar die PS5 zu diesem Zeitpunkt schon an K verkauft und übergeben, jedoch unter Eigentumsvorbehalt, sodass er als Eigentümer noch verfügungsberechtigt war. Und folglich hat B vom V am 10. August 2023 das Eigentum an der PS5 gemäß § 929 Satz 1 und 931 BGB erhalten. Jetzt sind wir aber auch noch nicht fertig mit der Prüfung. Weiterhin könnte nämlich K am 1. September das Eigentum an der PS5 gemäß § 929 Satz 1, 158 Absatz 1 und 161 Absatz 1 Satz 1 BGB erworben haben. Wir hatten ja vorhin schon geprüft, dass zwischen V und K ursprünglich eine Bedingung im Sinne des § 158 Absatz 1 BGB vereinbart wurde, deren Erfüllung zum Eintritt der Wirkung, also hier des Eigentumsübergangs, führt. Deshalb müssen wir jetzt die Grundvoraussetzungen des § 929 Satz 1 BGB prüfen und im weiteren Verlauf schauen, dass keine sonstigen Hinderungsgründe vorliegen. Das heißt, Grundgedanke dieser Prüfung ist jetzt, dass V und K ja ursprünglich einen Eigentumsvorbehalt vereinbart haben, dass K jetzt am 1. September hier den vollen Kaufpreis gezahlt hat und dass deshalb hier das Eigentum übergegangen sein könnte. Neben der wirksamen Einigung über eine Bedingung, die auch eingetreten ist, muss eine Übergabe im Sinne des § 929 Satz 1 BGB vorliegen. Das kann nicht immer einfach mit der physischen Übergabe der Sache bejaht werden, obwohl es grundsätzlich so ist. Eine Übergabe im Sinne des § 929 Satz 1 setzt nämlich voraus, dass V den Besitz vollständig aufgibt und K aus Veranlassung des V den Besitz erlangt. Nun könnte man sich fragen, ob V nicht den mittelbaren Besitz an der PS5 gemäß § 868 BGB behalten hat am 1. August. Noah, kannst du den 868 BGB bitte mal kurz vorlesen?
Ja. Besitzt jemand eine Sache als Nießbraucher, Pfandgläubiger, Pächter, Mieter, Verwahrer oder in einem ähnlichen Verhältnis, vermöge dessen er einem anderen gegenüber auf Zeit zum Besitz berechtigt oder verpflichtet ist, so ist auch der andere Besitzer, in Klammern mittelbarer Besitz.
Genau. Und das Rechtsverhältnis, was durch einen Eigentumsvorbehaltskauf begründet wird, ist als ähnliches Verhältnis im Sinne des § 868 BGB anzusehen, so wie du es gerade vorgelesen hast. Das heißt, wir haben grundsätzlich ein Verhältnis, ein Rechtsverhältnis im Sinne des 868, was einen mittelbaren Besitz begründen kann. Weitere Voraussetzung für einen mittelbaren Besitz ist außerdem ein Herausgabeanspruch, wobei wieder ein künftiger Herausgabeanspruch ausreicht. Und dass V gegen K einen solchen künftigen Herausgabeanspruch hat, das haben wir ja vorhin schon bejaht. Schließlich hat K die PS5 auch für den V als Eigentümer, also mit Fremdbesitzerwillen besessen, sodass V mittelbarer Besitzer wurde. Somit lag am 1. August zunächst keine Übergabe im Sinne des § 929 Satz 1 BGB vor. Zwar ja, hat der V hier an den K die Sache tatsächlich faktisch übergeben, aber er ist mittelbarer Besitzer geblieben und damit keine Übergabe in dem Sinne. Jedenfalls ab Eintritt der Bedingungen am 1. September, also mit Kaufpreiszahlung, hat V jedoch den mittelbaren Besitz verloren und K vollständigen Besitz erlangt, sodass die Übergabe erfolgt ist. Man könnte an dieser Stelle sogar argumentieren, dass V bereits am 10. August den Herausgabeanspruch gegen K an B abgetreten hat, sodass bereits zu diesem Zeitpunkt ein vollständiger Besitzverlust bei V stattgefunden haben könnte. V und K waren sich auch einig über den Eigentumsübergang, wobei die Einigung auch noch bis zum 1. September hinaus bestand. Die Kernfrage ist jetzt aber, ob V am 1. September noch verfügungsberechtigt war. Dagegen könnte sprechen, dass V die PS5 am 10. August an B übereignet hat und damit B verfügungsberechtigter wurde. Die Übereignung an den B am 10. August könnte jetzt jedoch gemäß § 161 Absatz 1 Satz 1 BGB unwirksam sein. Noah, kannst du diesen Satz mal bitte kurz vorlesen?
Ja. Hat jemand unter einer aufschiebenden Bedingung über einen Gegenstand verfügt, so ist jede weitere Verfügung, die er während der Schwebezeit über den Gegenstand trifft, im Falle des Eintritts der Bedingung insoweit unwirksam, als sie die von der Bedingung abhängige Wirkung vereiteln oder beeinträchtigen würde.
Übersetzt heißt es jetzt auf diesen Fall, weil es ist etwas kompliziert ausgedrückt, wenn ein Verkäufer einen unter Eigentumsvorbehalt verkauften Gegenstand in der Schwebezeit an einen Dritten übereignet, ist diese Übereignung insoweit unwirksam, als dass sie die Eigentumserlagung des Eigentumsvorbehaltskäufers bei Kaufpreiszahlungen verhindern würde. Genau einen solchen Fall haben wir hier ja. V hat die PS5 unter Eigentumsvorbehalt am 1. August an K verkauft und hat dann am 10. August die PS5 an den B, also an einen Dritten, übereignet. Diese Übereignung würde nun dafür sorgen, dass V am 1. September nicht mehr verfügungsberechtigt wäre und damit die Wirkung der erfüllten Bedingungen, also den Eigentumsübergang an K, verhindern würde.
Damit könnte man ja dann annehmen jetzt, dass die Verfügung vom 10. August den Eigentumserwerb von K also nicht verhindert, oder?
Eigentlich ja. Jetzt wollen wir aber mal im Paragraph 161 BGB etwas weiterlesen und schauen uns mal den dritten Absatz an. Noah, kannst du den bitte kurz vorlesen? Ja.
Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, finden entsprechende Anwendung.
Also, wieder etwas kompliziert ausgedrückt. Genau. Was heißt es auf Deutsch, Noah? Was würdest du sagen?
Die Vorschriften über die Gutgläubigkeit aus Paragraphen 932 folgende BGB sind hier anwendbar.
Genau. Und da wir hier einen Übereignungstatbestand mit Übergabesurrogat haben, findet Paragraph 934 BGB Anwendung, also gutgläubiger Erwerb bei Abtretung des Herausgabeanspruchs. Wie bereits geprüft, hat V am 10. August seinen mittelbaren Besitz an B abgetreten. B war dabei auch gutgläubig, wobei sich die Gutgläubigkeit im Fall des Paragraphen 161 Absatz 3 BGB natürlich nicht auf das Eigentum, sondern auf das Anwartschaftsrecht des K als Eigentumsvorbehaltskäufer bezieht. Auch liegt hier kein Abhandenkommen im Sinne des Paragraphen 935 Absatz 1 Satz 1 BGB vor, weshalb man grundsätzlich eigentlich jetzt davon ausgehen müsse, dass B das Eigentum gutgläubig erworben hat und in der Folge K nicht von Paragraph 161 Absatz 1 Satz 1 BGB geschützt wird. Also jetzt ganz kurz nochmal aufrollen, damit wir hier niemanden verlieren. Wir prüfen gerade die Eigentumslage am 1. September. Eventuell könnte der K, also der ursprüngliche Käufer, der unter Eigentumsvorbehalt die Sache gekauft hat, an diesem Tag Eigentum dadurch erhalten, dass er die Kaufpreiszahlung erledigt hat. Also, ursprünglich war ja vereinbart, wenn du den Kaufpreis zahlst, wirst du Eigentümer. Jetzt ist das Problem, dass der ursprüngliche Verkäufer zu diesem Zeitpunkt nicht mehr verfügungsberechtigt sein könnte, weil er in der Zwischenzeit die Sache an einen Dritten übereignet hat und somit eigentlich das Eigentum daran verloren hat. In einem solchen Fall verhindert 161 Absatz 1 aber eigentlich, dass das wirksam wird gegenüber dem Käufer, damit der seine anwartschaftsrechtliche Position nicht verliert. Jetzt sagt 161 Absatz 3 aber, dass trotzdem die Gutglaubensvorschriften Anwendung finden. Das hat zur Folge, dass wir sagen könnten, okay, wenn der Dritte in der Zwischenzeit gutgläubig dieses Eigentum erwerbt, dann hat der ursprüngliche Verkäufer in dem Sinne keine Verfügungsbefugnis mehr am 1. September und dementsprechend könnte K nicht mehr das Eigentum erwerben. Man müsste jetzt also grundsätzlich an dieser Stelle davon ausgehen, dass B das Eigentum gutgläubig erworben hat und wie gesagt, K nicht von 161 Absatz 1 geschützt wird. Das erscheint jedoch auch vor dem Hintergrund der praktischen Relevanz des Eigentumsvorbehalts eigentlich unbillig, weil das Eigentumsvorbehalt ist ja so eine Sache, die soll eigentlich den Verkäufer schützen, aber auch der Käufer soll natürlich ein gewisses Anwartschaftsrecht an der Sache bekommen, was auch schutzwürdig ist. Weshalb wir hier dieses Ergebnis, dass der V nicht mehr verfügungsberechtigt ist, weil der B das Eigentum erlangt hat, müssen wir gemäß § 936 Absatz 3 BGB in analoger Anwendung korrigieren. § 936 BGB, jetzt mal kurz zur Erklärung, regelt generell den Fall, dass das Eigentum durch ein dingliches Recht belastet ist. In dessen Absatz 2 wird geregelt, dass das Eigentum gutgläubig lastenfrei erworben werden kann, Wobei Absatz 3, um den es ja hier jetzt auch geht, dies bei einem Eigentumsübergang mit Übergabesurrogat, wie hier in dem Fall, begrenzt.
Den lese ich mal vor, oder?
Genau, am besten mal vorlesen kurz.
Steht im Falle des Paragraphen 931 das Recht dem dritten Besitzer zu, so erlischt es auch dem gutgläubigen Erwerber gegenüber nicht.
Genau, also der 936 Absatz 3 BGB sagt, wenn dieses dingliche Recht, von dem Absatz 1 spricht, dem dritten Besitzer zusteht, erlischt es auch dem gutgläubigen Erwerber gegenüber nicht. Das heißt, wenn der K ein dingliches Recht an der Sache hat, würde es auch dem B gegenüber nicht erlischen. So ein dingliches Recht ist aber das Anwartschaftsrecht leider in dem Sinne nicht, weshalb wir den 936 Absatz 3 BGB nicht direkt anwenden können. Nach herrschender Meinung findet aber der Absatz 3 auch auf das Anwartschaftsrecht analoge Anwendungen. Analog jetzt natürlich deshalb, weil, wie gesagt, das Anwartschaftsrecht nicht direkt als dingliches Recht zu sehen ist, aber sich das unbillige Ergebnis, was hier kommt, nicht wirklich mit dem Gesetz rechtfertigen lässt. Weshalb wir sagen können, dass B hier gemäß Paragraphen 936 Absatz 3 BGB analog nicht gutgläubiges Eigentum am 10. August erlangen konnte, was wiederum dazu führt, dass Paragraph 161 BGB anwendbar bleibt, was den K am 1. September davor schützt, dass der V nicht mehr verfügungsberechtigt wäre. Folglich ist also das Anwartschaftsrecht des K am 1. September 2023 mit Zahlung des gesamten Kaufpreises zum Eigentum erstarkt, sodass B gegen ihn keinen Herausgabeanspruch aus Paragraph 985 BGB geltend machen kann. Und das ist auch ja der einzige Anspruch, der hier in Betracht gekommen ist. Ich glaube, das ist auch genug für einen Anspruch, weil es ist doch relativ, also der Fall wurde ja dann doch komplizierter, als man denkt. Aber diese Komplexität, die lässt sich ganz gut dadurch bekämpfen, indem man sich vor Augen immer so ein paar Schubladen sozusagen offen hält, die dann, ich sag mal, immer aufgemacht werden. Jetzt hier der 161, dann der 936, der 931 und die dann über peu à peu wieder geschlossen werden müssen. So ein bisschen wie im öffentlichen Recht eigentlich, was die Schemabildung angeht. Ich finde das aber im Sachenrecht eigentlich mal ganz dankbar, dass das alles doch einer roten Linie folgt und ziemlich, ja, straight ist, sage ich jetzt einfach mal.
Man muss halt diese
Nur ich hoffe, ich
Linie,
habe es erkannt.
ja, man muss halt diese
Ja.
Linie halt vorher irgendwann mal verinnerlichen, einmal. Aber wenn man das dann gemacht hat, dann kann man die Probleme relativ gut bekämpfen, das stimmt schon. Und wie du schon gesagt hast, weitere Ansprüche kommen hier zumindest im Grundfall nicht in Betracht. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir noch mal kurz in die Abwandlung rein. Ich denke mal, die Abwandlung ist etwas kürzer.
Genau, ich habe die Anwandlung natürlich jetzt, die bezieht sich natürlich bewusst auf Sachen aus der ersten Prüfung. Wir wollen die jetzt nur relativ schnell machen, weil klar, es kommt jetzt automatisch die Frage auf, wie ist es denn eigentlich, wenn B nicht erst nach Kaufpreiszahlung die Herausgabe verlangt, sondern schon vor Kaufpreiszahlung? Hier in diesem Sachverhalt war das ja jetzt am 10. August, an dem Tag, an dem sozusagen die Ansprüche, die Herausgabeansprüche von V auf ihn, an ihn abgetreten wurden, er den Kaufpreis gezahlt hat. Stellen wir uns vor, er fährt direkt zu K und sagt: Einmal bitte die PS5. Wir haben ja jetzt alles bis zum 10. August schon geprüft. Also wir gehen jetzt wieder 985 durch und müssen die Eigentumslage checken. K ist offensichtlich Besitzer, das heißt, Frage ist, ob der B hier auch Eigentümer ist. Bis zum 10. August haben wir ja schon geprüft, dass B das Eigentum wirksam erworben hat. In der Abwandlung fehlt ja jetzt hier der Bedingungseintritt, sodass die letzten Gedanken von eben zu diesen Gutglaubensvorschriften 936 etc. keine Anwendung finden. Fraglich ist jetzt jedoch, ob K gegenüber dem B ein Recht zum Besitz im Sinne des Paragraphen 936 BGB hat. Das könnte sich, und daran muss man immer an solchen Fällen denken, zunächst aus einem abgeleiteten Besitzrecht ergeben. Wenn V also gegenüber B und K gegenüber V ein Recht zum Besitz hat, dann kann dieses Besitzrecht abgeleitet werden. Jedoch hat V die Herausgabeansprüche am 10. August an B abgegeben, sodass er nicht mehr zum Besitz berechtigt war und sich deshalb auch kein abgeleitetes Besitzrecht ergibt. Ein direktes Recht zum Besitz des K könnte sich aber aus Paragraph 986 Absatz 2 BGB ergeben. Noah, kannst du den mal bitte kurz vorlesen?
Ja. Der Besitzer einer Sache, die nach § 931 BGB durch Abtretung des Anspruchs auf Herausgabe veräußert worden ist, kann dem neuen Eigentümer die Einwendungen entgegensetzen, welche ihm gegen den abgetretenen Anspruch zustehen.
Genau, und K hatte ja gegen V ein Recht zum Besitz aus dem Kaufvertrag unter Eigentumsvorbehalt, jedenfalls solange die Zahlung noch nicht fällig war. Und diese Einwendung, die K sozusagen gegenüber dem ursprünglichen Verkäufer hat, die kann er nach Paragraph 986 Absatz 2 auch dem neuen Eigentümer, also dem B, entgegenhalten. Andernfalls wäre es dem Eigentümer problemlos ja möglich, das Anwartschaftsrecht des Eigentumsvorbehaltskäufers durch Übereignung zu unterlaufen, und das wollen wir hier gerade verhindern. Weshalb es diesen 986 Absatz 2 gibt. Damit hat K also gegen B ein Recht zum Besitz aus Paragraph 986 Absatz 2 BGB, sodass ein Herausgabeanspruch aus Paragraph 985 BGB auch hier in der Abwandlung scheitert. Natürlich vor dem Hintergrund, dass wir davon ausgehen, dass hier K auf jeden Fall dann rechtzeitig zahlt. Das ist immer die Voraussetzung dafür, dass er keinen Herausgabeanspruch gegen ihn durchgesetzt werden kann. Das heißt, wir merken, der Eigentumsvorbehaltskäufer wird so lange geschützt, wie er sich auch rechtstreu verhält, wie er eine Sache kauft, wenn, ich sag mal, abgemacht ist, jo, bitte in einem Monat bezahlen. Über diesen Monat hinweg ist er auch tatsächlich vom Gesetz geschützt. In dem Moment, wo er dann natürlich mit der Zahlung in Verzug gerät, können sich hier die Sachen anders ergeben. Aber ich sag mal, das sind die beiden Grundfälle zum Eigentumsvorbehalt. Und ich finde, man merkt an diesem Fall relativ schnell, dass er zwar komplex geworden ist, also wir reden jetzt nicht von der Abwandlung, sondern vom Grundfall, aber doch mit den Grundlagen aus dem Sachenrecht, wenn man die sich mal verinnerlicht hat, die wichtigsten Normen auch, ich sag mal die 929 fortfolgende gerade, aber auch 985, 986 bezüglich des Eigentumsvorbehalts natürlich 449, 161 und 158 BGB. Wenn man sich die immer vor Augen hält, dann kann man die Lösung doch relativ schematisch erwirken, und ja, diesen Fall muss man aber tatsächlich auch leider können beziehungsweise kennen, denn der kommt immer mal wieder vor. Gerade Eigentumsvorbehalt ist sehr examensrelevant, auch sehr klausurrelevant. Und ich sag mal, die Frage, ob man den 936 Absatz 3 hier analog anwenden kann, da wäre ich jetzt in der Klausur nicht unbedingt von selbst drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob du
Deswegen,
das anders siehst, Noah.
nee, ich sehe das genauso und deswegen auch sehr gut, dass wir das hier nochmal behandeln. Also jeder, der sich heute diese Folge angehört hat, der ist auf jeden Fall, was den Fall angeht, schon mal, ich sag mal, geschützt oder geschützter.
Genau. Und vielleicht noch mal ganz kurz der Hinweis darauf, wer ergänzend sich auf Klausuren vorbereiten will, wer die Fragen aus dem Studium wiederholen will, in Audiolektionen, in Textlektionen mit Grafiken, aber auch mit interaktiven Tests, und wer vielleicht auch einen individualisierbaren Lernplan für das erste Examen haben möchte, der kann über den Link in der Folgenbeschreibung auf Judicum Premium gehen. Da haben wir diese Angebote. Würde uns freuen, wenn ihr das mal abcheckt, wenn ihr uns entweder eine Bewertung dalasst oder uns auch gerne persönlich schreibt, was ihr da so davon haltet. Und ja, Noah, ich glaube, damit können wir die heutige Folge schließen. Wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast,
Nee, ich habe nichts
würde ich
mehr
mich dann,
hinzuzufügen. Nee.
sehr gut, dann würde ich mich mal verabschieden, und wir hören uns in der kommenden Folge wieder. Ciao.
Tschüss.